Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Sich selbst aufnehmen per Foto, Video und dann schauen, wie andere reagieren, ein Bewerten zur Selbstdarstellung und ja auch zur Selbstoptimierung. Großes Thema in der Diskussion über die sozialen Medien und welchen Einfluss sie haben, die neuen Medien. Letztlich stecken dahinter immer neue technische Grundlagen, Verbreitungsmöglichkeiten. Und das war schon früher so. Schon der Buchdruck zum Beispiel hatte so etwas angestoßen, eine verstärkte Form der Selbstoptimierung. Auch darum ging es bei einer Tagung des Arbeitskreises zur Geschlechtergeschichte der frühen Neuzeit zum Thema Körper. Eva-Maria Götz berichtet auch darüber, warum es im 18. Jahrhundert bei dem Ganzen, anders als heute, weniger um Schönheitsideale ging.
Henriette Stettler-Erpor war eine Bernerin, eine Berner Patrizierin, die im 18. Jahrhundert gelebt hat und uns deswegen bekannt ist, weil sie fast 20 Jahre lang Tagebuch geschrieben hat.
Erzählt Vitus Huber, Historiker an der Universität Genf.
Henriette Stettler hat schon als Kind angefangen, Tagebuch zu schreiben. Das war ein Teil ihrer Erziehung, wo sie von ihrem Vater überwacht wurde und angeleitet wurde. Und als erwachsene Frau hält sie in dem Tagebuch fest, wie die Tage verlaufen, was ihr Mann für Stellen als Landvogt erhält und wie sie Besuche erhalten, wie sie sich dabei immer wieder überessen. Und darüber klagt sie dann in ihrem Tagebuch, dass sie sich schon wieder überessen hat, obwohl sie sich vorgenommen hat, ihr Essverhalten zu disziplinieren.
Täglich führte Henriette Strichlisten, in denen sie penibel jedes Fehlverhalten ihrerseits notierte. Wie die Anzahl der Striche zeigt, sündigte sie recht häufig.
Sie nimmt sich also vor, nicht zu viel zu essen, nicht wütend zu werden, nicht zu stur zu sein, nicht faul zu sein. Also ganz viele körperbezogene Aspekte, die sie dabei beobachtet.
Das Ziel, die Selbstoptimierung. Allerdings nicht, um maximale Schönheit zu erreichen, sondern
das Ziel war Frömmigkeit, Seligkeit, indem sie versucht, ihr Lebensalltag möglichst fromm zu gestalten. Und mit Hilfe dieses Tagebuchs versucht sie, dieses Ziel zu erreichen.
Was heute Instagram und Co. vorantreiben, haben in der frühen Neuzeit Buchdruck und günstiges Papier ausgelöst. Eine zunehmende Selbstbeobachtung und Selbstoptimierung. Religiöse Normen spielten dabei eine wichtige Rolle, wie das Beispiel Henriette Erpor zeigt.
Die Natur ist die Schöpfung Gottes und wenn es eine Art Diktatur gibt, also ein verpflichtendes Denken, dann ist es das Religiöse.
Erklärt dazu Claudia Opitz-Bellakall, Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Basel. Unter dieser Vorherrschaft des Religiösen stand auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers und seiner Funktionen. Wichtig war nicht, wie man sich fühlt, sondern wie man den Körper einsetzt, um gottgefällig zu handeln.
Das sind gesellschaftliche Praktiken, wenn man so will. Also auch Kinder zur Welt bringen ist außer einem, biologischen, vor allem eben auch ein eminent sozialer Vorgang.
Auch die Vorstellung davon, was den eigenen Körper überhaupt ausmacht, war zu Beginn dieser Epoche, also im 16. oder 17. Jahrhundert, völlig anders als heute. Es gab
die Forschung vom menschlichen Körper als einer materiellen Form, die durchzogen ist von Flüssen, den sogenannten Säften, die im Idealfall im Gleichgewicht sind. Dann sind wir gesund, dann haben wir gute Laune. Und da ist eben interessant, dass diese Säftelehre, auf der eben auch die frühneuzeitliche Medizin basiert, gar nicht so geschlechtsspezifisch differenziert. Alter, sozialer Status, das Klima, sozusagen Umwelt in einer etwas anderen Form, ist wesentlich für die körperliche Gesundheit, für die Fruchtbarkeit, für das in der Welt sich Befinden von menschlichen Körpern und Geschlecht. Ist ja irgendwie nur eine von vielen möglichen Kategorien.
Diese Vorstellung änderte sich im späten 18. Jahrhundert, sagt die Historikerin.
Also es liegt eigentlich am Siegeszug der Biologie als Wissenschaft. Das hängt damit zusammen, dass wir in der Französischen Revolution eine neue politische Kultur finden, die dann in ganz Europa verbreitet wird, die besagt, die einzig letztgültige Größe in unserer Wertskala ist die Natur.
Die Naturwissenschaften untersuchen aber auch den menschlichen Körper ganz anders. Die Körper werden geöffnet und von innen inspiziert. Es wird kategorisiert und klassifiziert. Claudia Opitz-Bellakall.
Und dann wird alles, nicht nur die Anatomie, sondern gewissermaßen der Herzschlag und die Nervenreaktionen und alles wird auf Geschlecht am Ende zurückgeführt und damit ausdifferenziert. Und damit kämpfen wir ja bis jetzt eigentlich, dass wir so diese Vereindeutigung auf die natürlichen Geschlechtsunterschiede jetzt als unser Normmodell haben, mit dem wir jetzt anfangen, auch ein bisschen anders umzugehen.
Wie haben die Menschen gelebt? Das stand schon lange im Fokus der Geschichtswissenschaften. Wer hatte welche Rolle? Inzwischen kommt diese Frage dazu. Wie haben sich Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit überhaupt entwickelt? Denn wenn man den Umgang mit dem menschlichen Körper historisch betrachtet, zeigt sich:
Es gibt nicht nur keine von der Natur vorgegebenen Geschlechterrollen, also hier Heimchen am Herd, ne? Die Männer sind die Jäger, die Frauen die Sammlerinnen. Diese ganzen sehr aus dem 19. Jahrhundert stammenden Vorstellungen, sondern die körperlichen Merkmale, die wir mit Geschlechtsunterschieden verbinden, sind nicht fix, sind fluide. Und das ist schon eine Perspektive, die hat vieles nochmal ganz neu in der Körpergeschichte, aber überhaupt auch in der Genderforschung, in der Geschlechtergeschichte in Frage gestellt.
Die intensive Selbstbeobachtung, die in der frühen Neuzeit in Mode kam, also auch die Tagebücher der Berner Patrizierin Henriette Stettler-Erpoch, bietet heute das Material, die Ausdifferenzierung der Körper- und Geschlechterwahrnehmung zu erforschen, erklärt Professorin Maren Lorenz, Historikerin mit dem Schwerpunkt Geschlechtergeschichte an der Universität Bochum.
Indem wir das uns in der frühen Neuzeit angucken, können wir eigentlich den Leuten, die heute leben, zeigen, wie es ist, wenn man versucht, neben sich selbst zu treten. Also die eigene Gewordenheit der eigenen Körperwahrnehmung heute eben auch als ein historisches Konstrukt wahrzunehmen.
Es wäre interessant zu erfahren, welche Rückschlüsse einmal Historikerinnen und Historiker bei der Betrachtung unserer Selbstoptimierungsversuche in den sozialen Medien ziehen werden.